wirklich, wirklich so genial. Herzlichen Dank, Noemi, und das ist richtig gut. Ja, Halleluja. Ich möchte mit euch heute da weiterfahren, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vielleicht erinnert ihr noch euch, worum es ging. Den Zugang zu Gottes Wort finden. Und ich denke, dass wir so vielleicht 2, 3 Teile machen, vielleicht einen vierten, ich weiß es nicht. Aber das sind so Basics, wo ich auch über die Jahre festgestellt habe, dass es für einen Christen nicht selbstverständlich ist, dass er Zugang zur Bibel hat. Und Vater, ich möchte dir heute Morgen alle Ehre geben. Ich möchte dir Danke sagen, dass du gegenwärtig bist. Herr, dass du in unseren Herzen lebst, dass wir wissen, Herr, dass du hier bist, dass du einen Plan hast mit uns und gute Absichten. Wir laden dich heute Morgen ein. Heiliger Geist, du bist der Lehrer. Führe uns in aller Wahrheit, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir sie sehen und dass wir auch die Freisetzung und Freiheit erleben, die in dir ist. Und Vater, mein Gebet ist für alle hier, für mich und für alle, die diese Worte hören, dass wir diesen Zugang zu dir vermehrt finden, dass die Bibel kein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern wirklich eine Tür in eine tiefere Beziehung zu dir. Danke, Herr, dass du uns befreit hast von Gesetzlichkeit, aber dass wir doch etwas Neues entdecken, Herr, das uns zum Segen wird. So möchte ich dich einfach bitten, komm, Geist Gottes, öffne du die Augen unseres Herzens und lehre uns, in deinen Wegen zu laufen. Begegne du Menschen, Herr, da, wo sie sind, und da, wo sie dich brauchen, und dass du weit über das hinaus zu tun vermagst, was ich sage. Denn du bist Gott und du bist hier. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben begonnen, über dieses Thema Bibel zu sprechen. Und es soll auch einige ganz praktische Punkte beinhalten. Weil ich habe festgestellt, und ihr wahrscheinlich auch, dass es sehr leicht ist, dass wir von Secondhand-Offenbarungen leben. Das heißt, wir hören uns Personen an, wir hören uns Prediger an, die über die Bibel reden. Wir lesen Bücher, wo es über die Bibel geht, um die Bibel geht. Wir schauen uns YouTube-Videos an, wo uns jemand erklärt, was in der Bibel steht. Aber all das sind Secondhand-Informationen. Und nicht, dass ich gegen Predigen und Lehren wäre, wo käme ich dahin, sondern es geht wirklich darum, dass jeder Gläubige einen Zugang zu diesem Buch, das wir die Bibel nennen, haben kann. Und dass es nicht nur eine Pflicht ist, ja, ich weiß, als Christ sollte man die Bibel lesen und es so eine schwierige, anstrengende Sache für dich ist, sondern dass du wirklich erlebst, dass diese Schrift für dich lebendig wird und etwas in dir bewirkt, dass etwas in dir geschieht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen direkten Zugang zum Wort Gottes finden und nicht nur von anderen darüber hören, was Gott gemeint hat, als er das geschrieben hat. Und natürlich, der fünffältige Dienst, der Predigtdienst ist ein wichtiger Dienst, aber das heißt nicht, dass du nicht selbst diesen Zugang zu Gottes Wort haben kannst. Weil dieses Wort hat eine enorme Kraft, dass es entwickeln kann in deinem Herzen, in deinem Leben, und darüber wollen wir uns etwas unterhalten heute. Diese vielen Einflüsse, denen wir heute ausgesetzt sind, ich staune manchmal eben, wie viel und vor allem was im Umlauf ist, wo ich mir wünsche, dass Christen nicht verführt werden, wo sie nicht getäuscht werden, sondern wo sie wirklich Dinge auch prüfen können. Und wie kannst du Dinge prüfen, wenn nicht durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes? Siehst du, manchmal kann etwas 95% Wahrheit enthalten und 5% Täuschung. Und nicht, dass wir in allem genau gleicher Meinung sein müssen, aber wenn diese Dinge anfangen, einen negativen Effekt auf dich zu haben, dann muss ich sagen, ist es wichtig, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir das Wort Gottes gerade schneiden, weil es nämlich Leben ist für deinen inneren Menschen. Jesus sagte, meine Worte, sie sind Geist und sie sind Leben. Es ist nicht nur ein Konzept, das er vermittelt hat, sondern da ist eine Kraft drin, das Leben Gottes drin, das Zoe Gottes drin. Und er transportiert dieses Leben unter anderem durch das, was er spricht, durch das, was er gesagt hat und immer noch sagt. In seinen Worten ist Leben. Die Gläubigen damals, die haben gemerkt, also wenn wir ihm zuhören, der redet nicht wie unsere Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern er redet wie jemand, der Vollmacht hat, der Kraft hat, der Autorität hat, wie jemand, der etwas zu sagen hat in diesem Universum. Und die Leute haben gespürt, dass da ein Unterschied zwischen den Predigten der Schriftgelehrten und Pharisäer und dem, wie Jesus gesprochen hat. Weil diese Worte Jesus sind wie Brot, sind wie Nahrung für deinen inneren Menschen. Und darum jeder, der es schon einmal erlebt hat, wie es ist, wenn das Wort Gottes in dir zur Nahrung wird, wenn du schmeckst, davon lebe ich, davon zehre ich, davon werde ich gestärkt, davon werde ich aufgebaut. Manchmal können Offenbarungen wie Explosionen sein in dir drin, weil du einfach siehst und erkennst und merkst, ich komme in Berührung mit diesem lebendigen Gott, der seine Kraft unter anderem durch das Sprechen seines Wortes in mein Herz hineinlegt. Oh, Halleluja. Ich weiß, auch wenn wir berufen sind, wenn wir einen Weg vor uns haben, dass wir unser ganzes Christsein auf das Wort Gottes gründen. Und dazu brauchen wir das Wort nicht nur im Regal, sondern in unserem Herzen. Und ich weiß, Kenneth Hagin hat einmal beschrieben, wie er in der Heilungserweckung in einen Raum kam, wo verschiedene führende Persönlichkeiten der Heilungserweckung versammelt waren und wie sie ausgetauscht haben über die Gaben, über das Wirken des Heiligen Geistes, über das, was sie spüren, was Gott in ihrem Dienst tut. Und einige haben darüber gesprochen, dass sie ihren Dienst auf ihren Gaben aufbauen und auf ihren Berufungen aufbauen. Und er hat dann auch die Gelegenheit gehabt, das anzusprechen und sagte, niemals baue deinen Dienst auf Gaben auf. Niemals baue deinen Dienst auf einer Berufung auf, sondern immer auf dem Worte Gottes. Und das klingt so selbstverständlich, aber es ist so schnell und so leicht geschehen, dass wir irgendwo verweht und verblasen werden mit jedem Wind der Lehre und nicht mehr diese Wurzeln in Gottes Wort haben. Und damit meine ich nicht Gesetzlichkeit. Damit meine ich nicht, dass wir einander über den Mund fahren, sobald jemand etwas Falsches gesagt hat, dass wir einschreiten müssen. Sondern es geht darum, dass dieses Wort in dir lebendig ist. Wir haben mit Psalm 119, 105 begonnen das letzte Mal und ich möchte ganz kurz etwas zurückblicken. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht für meinen Pfad. Du hast einen Weg vor dir. Du hast einen Pfad, auf dem du gehst. Und die Schrift selbst sagt über diesen Weg, den du läufst, dass sein Wort ein Licht auf diesem Weg ist. Wir haben das letzte Mal kurz über die Reformation gesprochen, dass eigentlich erst durch die Reformation normale Gläubige wie du und ich den Zugang zur Bibel bekommen haben. Zuvor war der normale Gläubige auf das angewiesen, was in der Kirche gesagt wurde, oft auch auf Lateinisch, die Schrift gelesen wurde. Aber die Reformatoren waren sich einig, dass dieses Buch zugänglich gemacht werden muss für jeden Gläubigen, für jeden Christen. Ihr kennt diese Geschichten von Luther, Zwingli, Calvin und so weiter, die vieles in Bewegung gebracht haben und wie durch den Buchdruck es für den Gläubigen möglich wurde, selbst die Bibel lesen zu können. Die Reformatoren waren sich auch einig, dass ein normaler Gläubiger die Bibel versteht. Nicht, dass er alles versteht. Es gibt bis heute Dinge, die man nicht versteht, wo man geteilter Meinung sein kann. Aber in der wesentlichen Botschaft kann ein normaler Christ wie du und ich die Bibel verstehen. Vielleicht noch ganz kurz rückblicken. Wir haben das letzte Mal, da kannst du vielleicht diese Folie nochmals zeigen, Anne, über diese vier verschiedenen Arten, wie Gläubige oder wie das Christentum, muss ich sagen, wie sie die Bibel sieht. Und das hilft uns manchmal auch an uns ein bisschen zurechtzufinden, wenn wir manchmal überlegen, warum sieht er die Bibel so? Warum nimmt er das nicht wörtlich? Warum? Das ist der Grund. Es gibt diese liberale Position. Liberale Theologen sehen die Bibel nicht als das inspirierte Wort Gottes. Sie sehen es als ein Buch, in dem Menschen über ihre Vorstellung über Gott geschrieben haben. Liberale Theologen sehen sich über der Bibel. Das heißt, sie beurteilen, was hiervon brauchbar ist und was nicht. Es geht vor allem um das Zwischenmenschliche, um die Ethik, es geht um die Liebe, es geht um alles Gute. Aber Dinge, die uns, wo das Wort Gottes uns konfrontiert, wo hier deutlich gemacht wird, dass es einen Herrn gibt, der über unserem Leben steht, dieser Gedanke wird abgelehnt. Es ist vor allem auf das Diesseits beschränkt, auf das Zusammenleben. Und wenn die Bibel mich irgendwo konfrontiert, dann muss ich es so auslegen, dass es für mich stimmt. Das ist die liberale Theologie. Und oft glauben liberale Theologen auch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ich kann mich erinnern, in einem Gespräch mit einem liberalen Theologen, der sagt, nein, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das sind nur Gedanken, die die Jünger damals hatten. Das war in ihren Vorstellungen. Also diese Position ist sehr, sehr weit entfernt von uns. Ein wiedergeborener Christ, der ins Wort Gottes geht, der spürt, da ist etwas. Da ist etwas, das zu mir redet. Da ist etwas mehr als nur Gedanken über Gott. Die neo-orthodoxe Position, die von Karl Barth definiert wurde, der ursprünglich ein liberaler Theologe war, später dann gläubig wurde. Er sagte, die Bibel enthält Fehler. Da sind einige Dinge drin, die wir nicht zusammenbringen. Aber die Bibel enthält Gottes Wort und wir können Begegnungen mit Gott haben durch sein Wort. Die dritte Position, und das nennen wir vor der Bibel stehen, die dritte Position ist die traditionelle Position, wo neben der Bibel die Tradition gleich bewertet wird. Sei es im Katholizismus, sei es in orthodoxen Religionen, in verschiedenen christlichen Konfessionen, ist die Tradition und das Wort Gottes auf gleicher Höhe. Und das war ja etwas, das die Reformatoren abgelehnt haben, als sie sagten, sola scriptura, nur die Schrift, ohne Tradition. Und wir haben diese orthodoxe Position, wo es heißt, wir stehen unter der Bibel. Orthodox heißt Rechtsgläubigkeit. Unter der Bibel heißt, dass dieses Wort Gottes eine Herrschaft, einen Einfluss in unser Leben hat. Ich erlaube der Bibel, dass sie in mein Leben hineinspricht, dass sie mich korrigiert, dass sie mich leitet. Nicht ich beurteile das Wort, sondern das Wort beurteilt mich. Das ist der Unterschied. Wir stehen unter dem Wort. Und das ist die Position, die alle evangelikalen Kirchen haben. Ich glaube, alle auch, die von Neuem geboren sind. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, da sehen wir, warum diese Unterscheidung wichtig ist. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus sagt, es ist ein Unterschied, ob du das Wort als ein Menschenwort aufnimmst oder ob du es als Gottes Wort empfängst. Nehmen wir das Wort einfach als ein Menschenwort wahr. Menschen, die ihre Gedanken über Gott teilen, werden wir die Kraft, die im Wort ist, nicht erfahren. Empfangen wir es aber als das Wort, das von Gott kommt, das er spricht, werden wir erleben, wie es in uns in Kraft wirkt. Wir werden noch auf diese Wirksamkeit zu sprechen kommen. Aber das Wort Gottes ist nicht einfach ein Dokument, sondern etwas, das in dir lebendig werden will. das in dir lebt, das in dir wirkt, das in dir Freude erzeugt, Kraft erzeugt, das in deinem Sinn Klarheit hervorbringt. So viele Dinge, die das Wort Gottes bewirkt. Und wir haben auch kurz darüber gesprochen, woher wir wissen, dass die Bibel wahr ist, aber das werden wir nicht noch einmal aufgreifen. Aber nun vielleicht zu einem ganz praktischen Punkt. Ich kann schon mal die Folie schnell einblenden, die zweite. Und zwar die Frage, wir reden über Hardware. Welches ist eigentlich die beste Bibel? Welche Bibel soll ich lesen? Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Witz gemacht, den ich nachher etwas bereut habe. Ich weiß nicht, ob es die Bibelschule war und in der Gemeinde, ich habe mal gesagt, wisst ihr, Gott selbst liest Elberfelder. Und es war ein bisschen Werbung für die Elberfelder Bibel und ich dachte, es sei allen klar, dass es ein Witz war, aber es war allen klar, bis auf eine Person. Die kam nachher und sagte, wusste ich nicht, es ist sehr interessant, dass Gott auch Elberfelder liest, ja. Da habe ich gemerkt, man muss aufpassen, was man sagt und was man voraussetzt. Gut, aber ganz kurz einmal, warum gibt es einerseits so viele Bibelübersetzungen und zweitens, worin unterscheiden sich diese Übersetzungen? Du siehst hier eine, wir bleiben hier nur ganz kurz, aber hier eine Folie, wo du unten dieses Symbol des Pergaments und der Schreibfeder siehst und auf der rechten Seite so ein Mann mit einer Glühbirne, das heißt, er hat eine Offenbarung, hat eine Erleuchtung. Worum geht's? Ein Übersetzer, der die Bibel übersetzt, kann grundsätzlich zwei verschiedene Motivationen haben. Er kann einerseits diese Motivation haben, dass er mit seiner Übersetzung möglichst nahe am Grundtext bleiben möchte. Er möchte möglichst unverfälscht das vermitteln, was Paulus und so weiter, all die anderen, Lukas, was sie geschrieben haben. Also diese Nähe zum Grundtext ist eine Motivation. Die andere Motivation, wie wir auf der rechten Seite sehen, ist die Verständlichkeit. Wo sich die Übersetzer sagen, was nützt es, wenn ich da möglichst genau übersetze, aber meine Leser verstehen nicht, was damit eigentlich ausgedrückt werden soll. Also ein anderes Motiv, wo die Verständlichkeit im Vordergrund steht. Das sind die beiden Motive, die es gibt, wenn jemand das Projekt anpackt, eine Bibel zu übersetzen. Ihr seht oben diese vier Felder, es gäbe noch einen fünften, aber der ist nicht wirklich wichtig, weil da geht es um Kinderbibeln. Diese vier Bereiche Wort für Wort, wörtlich, philologisch und kommunikativ. Das ist ein bisschen Nahrung für euren Kopf jetzt. Wort für Wort, was bedeutet das? Wort für Wort bedeutet, dass die Bibel wirklich Wort für Wort übersetzt wird. Ihr kennt zum Beispiel die Interlinearbibel. Fand ich als Teenager absolut genial, obwohl ich nichts damit anfangen konnte, aber man wirkte einfach etwas schlauer, wenn man eine Interlinearbibel hatte. Man muss schon Griechisch oder Hebräisch können, um dann wirklich damit zu arbeiten. Aber Wort für Wort bedeutet, aus dem Griechischen, aus dem Hebräischen wird wirklich jedes Wort direkt übersetzt. Da wird keine Rücksicht genommen auf Satzstellungen, auf den deutschen Satzbau und darum sind die relativ holprig und schwierig zu lesen. Dann gibt es wörtliche Übersetzungen. Die wörtlichen Übersetzungen sind diejenigen, die den deutschen Satzbau übernehmen, es wird lesbar, aber die halt wirklich Worte wörtlich übersetzen. Ein Beispiel, wenn du von eine Stelle vor dir hast, wo zum Beispiel der Begriff das Horn des Heils beschrieben wird, dann ist es an dir zu verstehen, was bedeutet das, wenn die Bibel von einem Horn spricht. Was ist Horn des Heils? Was bedeuten Hörner in der Offenbarung? Siehst du, eine wörtliche Übersetzung nimmt dir dort keine Arbeit ab. Die übersetzt Wort für Wort, wörtlich. Philologische Übersetzungen sind sprachwissenschaftlich optimierte Übersetzungen. Das ist der gute Kompromiss zwischen Nähe zum Grundtext und Verständlichkeit. Vierte Gruppe, die kommunikativen Übersetzungen. Die nehmen sich etwas mehr Freiheit, wenn es um das Übersetzen geht, weil sie sagen, mir ist vor allem wichtig, dass der moderne Leser versteht, was da steht. Da kannst du mal eine Folie weitermachen. Hier sind ein paar Beispiele, wo einzelne Übersetzungen zu platzieren sind. Das sind nur eine kleine Auswahl. Aber ihr seht, interlineare Übersetzungen sind das, was wir als Wort-für-Wort-Übersetzung bezeichnen würden. Denn eine wörtliche Übersetzung ist zum Beispiel die konkordante Übersetzung, die Daba-Übersetzung, wo sehr, sehr nahe am Grundtext sind. Philologische Übersetzungen, Schlachter, Elberfelder, Luther, die sprachwissenschaftlich in der Mitte sind, die optimiert sind. Dann geht es weiter nach rechts, die kommunikativen Übersetzungen, wie zum Beispiel Hoffnung für alle, die neue Genfer Übersetzung, neues Leben und so weiter. Und dort steht die Verständlichkeit im Vordergrund. Und wo sind die Schwierigkeiten bei diesen Übersetzungen? Nun, je weiter links, umso schwieriger ist es zu verstehen. Interlinear sind sehr holzig und harzig zum Lesen. Die Gefahr bei kommunikativen Übersetzungen, obwohl sie eigentlich verständlich sind, ist die folgende. Ein Übersetzer muss sich überlegen, das, was ich da übersetze, was bedeutet das? Ich will es ja möglichst verständlich kommunizieren. Und das ist der Moment, wo eben auch seine eigene Meinung beginnt, in den Text einzufließen. Das kann manchmal gut gehen, das kann aber auch, wie wir von einigen Fällen das Wissen sehr persönlich beeinflusster Text werden. Nehmen wir an, der Dorn im Fleisch. Ich glaube, es ist die Hoffnung für alle. Im 2. Korinther 12. Elberfelder zum Beispiel übersetzt der Stachel, der Dorn. Ich glaube, der Dorn im Fleisch. Die Hoffnung für alle nimmt sich die Freiheit und sagt Krankheit. Deshalb wurde mir eine Krankheit gegeben. Die anderen Übersetzungen sagen, mir wurde ein Dorn gegeben. Ihr seht hier, dass in solchen Momenten deutlich wird, dass die Überzeugung des Übersetzers oder des Übersetzungskomitees in diese Übersetzung einfließt. Auch Übersetzungen, die im Englischen populär sind, die Passion Translation, Mirror Translation, Amplified Translation, sind alles kommunikative Übersetzungen, die ihren Nutzen haben, die ich persönlich aber nicht als meine Haupt- oder Grundübersetzung nehmen würde. Ganz kurz, welche Übersetzungen sollten wir benutzen? Du bist ja grundsätzlich frei. Die großen drei, Schlachter, Elberfelder, Luther, mit denen fährst du gut. Da bist du in einem gesunden Mittelfeld und andere Übersetzungen kannst du ergänzend dazu nehmen. Also sie können manchmal noch mehr Licht in den Text hineinbringen, aber wenn es darum geht, mich wirklich irgendwo mit dem Text und dem, wie der Schreiber das gemeint hat, auseinanderzusetzen, dann bleibe ich für mich bei der Elberfelder, ihr wisst, Gott liest sie auch. Spaß beiseite, aber andere Übersetzungen, wo ich gerne mal nachlese, wie übersetzt das die Passion, wie übersetzt das die Amplified, wie übersetzt das die Neues Leben Übersetzung und so weiter. Also das ein ganz kurzer Ausflug in die Welt der Bibelübersetzungen. Aber wie gesagt, mit Luther, Schlachter und Elberfelder, da fährst du sehr gut. Auch noch andere Bibeln, die durchaus in Frage kommen. Gut, gehen wir wieder zurück zur Bibel selbst. Und geh mit mir mal zum 5. Buch Mose. Dem Kapitel 6. Es gibt jetzt auch Bibeln in gerechter Sprache. Habt ihr die schon mal gesehen? Das ist, wo Gott abwechslungsweise mit Mann und Frau angesprochen wird. Ja, es gibt ganz verschiedene Sachen, ja. Ich glaube, im Deutschen gibt es gegen 60 Übersetzungen. Inklusive Teilübersetzungen. Im Englischen sind es zwischen 400 und 500 verschiedenen Übersetzungen, die verfügbar sind. Ihr seht, die Auswahl ist gut, aber mit bewährten Übersetzungen fährt man sehr gut. Gut, fünfte Buch Mose. Was ist eigentlich das Ziel, wenn ich die Bibel lese? Worum geht's? Weshalb tue ich das? Ich glaube, was wir uns bewusst werden müssen, dass wir alles, was einfach eine sinnlose Gesetzlichkeit ist, ablegen müssen. Nichts, was Gott tut, nichts, was er gesprochen hat, nichts, was er vorhat, ist sinnlos. Und ich glaube, gerade der Zugang zur Bibel ist etwas, wo der Herr uns helfen möchte, dass wir diesen Zugang zu seinem Wort bekommen. Was ist das Ziel des Bibellesens oder warum lesen wir das Wort Gottes? In 5. Buch Mose, Kapitel 6, da haben wir das wohl bekannteste jüdische Gebet, das Schma Israel. Das ist ein Glaubensbekenntnis, ein Gebet, das gläubige Juden mehrmals täglich beten. Und ich möchte das mit euch mal kurz lesen. Das sind die Verse 4 und folgende. Höre Israel, das heißt Schma Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ihr habt gesehen im Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Erinnert euch, als Jesus diese Frage gestellt wurde, Meister, was ist das größte Gebot im Gesetz, dass er beginnt mit dieser Stelle, dass er diese Stelle zitiert? Die kommt daher. Aber das, was ich euch zeigen möchte, ist Vers 6. Wo es heißt, und diese Worte, das sagt Gott hier, die ich dir heute gebiete, sollen wo sein? In deinem Herzen. In deinem Herzen. Diese Worte, die ich dir heute gebe, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und wisst ihr, dass es ein Unterschied ist, ob ich die Schrift mit dem Verstand erfasse, mit dem Verstand kenne, oder ob die Worte in meinem Herzen wohnen, in meinem Herzen sind? Ich glaube, der Zweck, natürlich wollen wir die Schrift auch mit dem Verstand erfassen, auf diesen Unterschied werde ich noch genauer eingehen. Aber Gott hat uns einen Verstand gegeben, dass wir ihn benutzen. Aber das eigentliche Leben kommt nicht aus dem Wissen über etwas, sondern wenn diese Worte in dir Fuß fassen, wenn sie in dir wachsen, wenn das Wort und der Heilige Geist ihr Werk tun in deinem Herzen, das ist der Moment, wo du die Kraft des Wortes erfährst. Du siehst, das Ziel Gottes war, dass diese, seine Worte, in deinem Herzen wohnen. Wir werden noch sehen, wahrscheinlich das nächste Mal, wie sie dahin gelangen. Aber das war, was Gott wollte, dass in deinem Herzen, das heißt in deinem tiefsten Inneren, dass dort seine Worte leben. Dass dort seine Worte ihr Zuhause finden. Und wisst ihr, wie wichtig Worte in einer Beziehung sind? Wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir, reden wir einmal von menschlichen Beziehungen, wenn wir eine Beziehung haben wollen, brauchen wir diese Momente, wo wir uns selbst offenbaren. Jemand, der nie etwas von sich preisgibt, mit einer solchen Person ist es schwierig, eine Beziehung zu haben. Ich erinnere mich, als meine Frau und ich, als wir gedatet haben, ich sie das erste Mal in den USA sahen, wir waren beide, also ich war nervös, sie war, glaube ich, einfach müde. Und wir hatten da diesen Moment, als ich sie dann abgeholt habe vom Flughafen, wir gingen essen und sie war, ich sag mal so, ruhig. Man hat nicht viel geredet und das hat mich nervös gemacht, weil ich wusste auch nicht, was ich sagen soll, aber einfach da sitzen und nichts sagen, das war mir zu peinlich und da habe ich blödes Zeug geredet. Aber der Punkt ist, was ich sagen will, wenn jemand nicht spricht, sei es sie oder ich, können wir einander nicht kennenlernen. Erst wenn jemand gelernt hat, sich zu öffnen, sich mitzuteilen, lass mich das Wort gebrauchen, sich zu offenbaren, ist der Moment, wo Beziehung möglich wird. Und die Bibel ist eine progressive Offenbarung. Das heißt, es beginnt damit, dass sie setzt voraus, es gibt einen Gott. Und die Offenbarung, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten lesen, ist eine fortlaufende Offenbarung. Das heißt, Gott gibt sich zu erkennen. Er gibt sich zu erkennen im Anfang, er gibt sich zu erkennen, wie er im Leben Abrahams gewirkt hat, er gibt sich zu erkennen im Volk Israel und seinen Führungen mit diesem Volk, seinem Umgang. Gott gibt sich zu erkennen in Christus, Gott gibt sich zu erkennen in der Offenbarung, wer wir sind in Christus. Die Bibel ist eine Geschichte, wo Gott sich offenbart, wo er sich zeigt, wo er sich mitteilt. Und verstehst du, dass es Worte sind, dass es die Worte Gottes sind, das Wort Gottes ist, dass es überhaupt erst möglich macht, dass ich mit ihm in eine Beziehung trete? Natürlich, der Geist Gottes spielt da auch eine sehr wichtige Rolle. Aber diese Offenbarung Gottes macht Beziehung möglich. Zweiter Timotheus, Kapitel 3, Vers 14. Zweiter Timotheus. Zweiter Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und hier schreibt Paulus dem Timotheus und sagt, du kennst die heiligen Schriften, seit du Kind bist. Von jungen Jahren an. Das zeigt mir auch, es ist auch für ein Kind möglich, die Schriften kennenzulernen. Ich staune manchmal bei unseren Kindern, dass sie zum Teil Bibelwissen haben, von dem ich keine Ahnung habe. Und ich frage dann, woher habt ihr das? Woher wisst ihr das? Und sagen, ja, die Hörbibel, weißt du. Und die merken sich all diese Namen von den Königen und von den Leuten, die da mitgewirkt haben, und sagen, wow, wirklich beeindruckend. Aber es gibt Wege und Mittel, wie Kinder einfach an das Wort Gottes herankommen. Hörbibeln als Beispiel. Aber was ich hier zeigen will, ist, dass Timotheus von Kind an vertraut war mit der Schrift. Und Paulus sagte, alle Schrift. Und er bezieht sich hier explizit auf die Schriften des Alten Bundes, des Alten Testaments. Er sagt, schau, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist von Gott eingehaucht, inspiriert von ihm. Jesus hat in seinen Reden immer wieder Bezug genommen auf das Alte Testament. Das Alte Testament war die Bibel der Urgemeinde. Die Briefe, die kamen erst später dazu. In einer Stelle in Petrus sehen wir, dass erstmals Petrus die Schriften von Paulus mit den Schriften des Alten Testamentes auf die gleiche Stufe stellt. Er redet über Paulus und sagt, weißt, wisst ihr, in seinen Schriften ist einiges schwer zu verstehen. Und er redet davon, dass einige diese Sachen verdreht haben. Und er sagt, in seinen Briefen, wie auch in den übrigen Schriften. Dieser Ausdruck zeigt, dass Petrus die Schriften von Paulus und das Alte Testament auf dieselbe Stufe gestellt hat. Das war der Anfang des Kanon. Eine Passage, die wir jetzt hier nicht lesen aus Zeitgründen, weil ich möchte zu einem Ende kommen, ist dieses Gleichnis von Jesus über den Sämann. Das habt ihr bestimmt schon gelesen, wo Jesus darüber spricht, der Sämann ging aus, um zu säen. Der Sämann säte das Wort vom Reiche Gottes. Der Sämann säte das Wort. Und er beschreibt dann, wie dieser Same des Wortes Gottes auch geraubt werden kann. Welche Dinge es sind, die den Samen des Wortes aus unserem Herzen rauben können. Aber er beschreibt auch, dass es solche gibt, bei denen der Same auf einen guten Boden fällt. Und dass dieser Boden Frucht hervorbringt. 160- und 30-fältig. Du siehst, die Idee Gottes war, nicht einfach, er sieht das Wort nicht als etwas, das wir nur wissen, sondern er beschreibt Gottes Wort als einen Samen. Es wird in Leben hineingepflanzt, es wird in dein Herz hineingepflanzt. Und in diesem Herzen beginnt das Wort Fuß zu fassen, Wurzeln zu schlagen. In deinem Herzen beginnt das Wort zu keimen, zu sprießen. Es geht auf. Frucht kommt hervor. Ich möchte mit einem praktischen Aspekt hier abschließen. Ich habe mir überlegt, wie man das am besten kommuniziert. Vielleicht kannst du noch diese letzte Folie zeigen, Anne. Wie nehmen wir Gottes Wort in uns auf? Lassen wir mal Predigt und Gottesdienst und Predigten hören, diese Dinge beiseite. Wir reden einfach jetzt mal über das Bibellesen. Wie nehmen wir Gottes Wort in uns auf? Der erste Punkt ist Gottes Wort lesen. Wenn du lesen kannst, dann lies. Ich weiß, dass es hier Menschen gibt, die herausgefordert sind. Weißt du, selbst wenn du nicht lesen kannst, dass du genauso mit im Boot bist, dass du genauso mit Teil des Leibes Christi bist? Ich kann mich erinnern, das Ehepaar Goodwin, von denen haben wir viel in der Bibelschule gehört. Es waren charismatische, pfingstlerische Leiter, die sehr prophetisch unterwegs waren. Und sie hatten in ihrer Gemeinde eine Frau, die nicht lesen konnte. Und sie haben erlebt, wie sie manchmal in den Heiliggeist-Gottesdiensten, wie diese Frau plötzlich vor sich eine Bibelstelle gesehen hat oder gehört hat. Und dann irgendwie sowas sagte, ja, sie hat da gehört, Römer 8, oder Römer 8, 27. Und dieser Bruder Goodwin kannte den Geist Gottes gut genug, dass er wusste, die hat was bekommen. Und das war etwas, das immer wieder geschah, dass sie Bibelstellen bekamen. Das waren nicht irgendwelche Bibelstellen, sondern die haben immer perfekt mit dem zusammengewirkt, was gepredigt wurde oder was der Geist Gottes in diesem Moment gesagt hat. Warum finde ich das so genial? Weil niemand außen vor gelassen wird. Selbst wenn du nicht lesen kannst, dass du denkst, ah, ich bin nicht genug, ich kann gar nicht lesen, ich bin überflüssig, ich bin ein schlechterer Christ. Nein, nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Wenn eine solche Frau, die nicht lesen kann, durch den Geist Gottes benutzt wird, ihren Beitrag in die Versammlung geben kann und alle merken, das war Gott. Er spricht zu uns gemeinsam durch diese eine Person. Aber wenn wir lesen können, Die erste Form, wie wir die Bibel studieren, ist die einfach zu lesen. Ich unterscheide dann noch unter, wie es ist, wenn wir Gottes Wort studieren. Beim dritten Punkt wusste ich nicht genau, wie ich das formulieren soll, aber das schauen wir uns heute eh nicht an, wie Gottes Wort auf dein Herz geschrieben wird, wie es dahin gelangt. Aber es beginnt damit, dass ich einfach anfange, dieses Buch einmal zu öffnen und anfange zu lesen. Das ist noch kein Studieren, das ist noch kein Meditieren, es ist noch kein Vertiefen. Es ist einfach einmal diese Geschichte in mich aufzunehmen. Das ist eine Art, wie ich lese. Zum Beispiel muss ich sagen, ich lese das Alte Testament durch und das braucht Zeit, ihr wisst das. Also macht daraus kein Sommerferienprojekt, sondern ein Lebensprojekt. Weißt du, wie viele Wörter die Elberfelder Bibel hat? Ich glaube, es sind um die 830.000. Wenn du das in einem Stück lesen willst, bist du je nach Lesegeschwindigkeit zwischen 60 und 80 Stunden dran. War eine Lesezeit. Aber hier, ich fange an, das ist jetzt das Neue Testament, du kannst auch mit dem Neuen Testament beginnen, aber fange an, einfach einmal Wort in dich aufzunehmen. Wie viel, wie schnell, es ist dir überlassen. Aber mach es zu etwas, du sagst, Herr, und ich möchte diesen Zugang finden. Dieses Buch der Ursprünge, Genesis, die Geschichte Israels. Das erste Buch Mose, für viele relativ einfach zu lesen. Das zweite Buch Mose, am Anfang einfach, und dann fängt es an, oder? Mit den ganzen Anweisungen, Opfer, Rituale. Und ja, da muss man sich mal durchbeißen. Du hast vielleicht nicht auf jeder Seite Offenbarungen. Aber einfach mal lesen oder hören, wie auch immer. Aber fang an, Wort Gottes aufzunehmen. Du wenig Zeit hast, dann fang vielleicht mit dem Neuen Testament an. Mit der Biografie Jesu. Es gibt vier Biografien, es sind die Evangelien, die sein Leben beschreiben. Wer ist dieser Mann, den ich mein Leben übergeben habe? Was hat er gepredigt? Einfach lesen. Einfach lesen. Würden wir die Bibel von Anfang an studieren, mit Vers 1 anfangen, wir würden nirgendwo hinkommen. Du weißt gar nicht, wie viel man über einen Vers studieren kann. Wie viele Kommentare es gibt, wie viele Hinweise, wie viele Lexika-Einträge zu einem einzelnen Vers. Würdest du alles lesen wollen, du wärst nach einem Jahr noch im ersten Kapitel. Darum sage ich, einfach mal lesen. Einfach aufnehmen. Gut, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Ich verstehe nicht, warum die Zeit so schnell geht. Wirklich. Kennt ihr das Lied bei Pink Panther? Paulchen Panther, am Ende kam immer, wer hat an der Uhr gedreht? Kannt das noch jemand? Ist es wirklich schon so spät? Das ist mein neues Lied für das Ende der Predigt. Halleluja. Ehre sei Gott. Lasst uns aufstehen. Glory. Thank you, Jesus.